Zu Beginn des Gesprächs hast du gesagt, dass Menschen nicht motiviert werden können, sondern vor allem demotiviert werden. Ist das jetzt bei der Armee das Gleiche? Ist es deshalb der Grund, dass doch recht viele junge Männer sich gegen die Armee und für den Zivildienst entscheiden? Hat die Armee diese jungen Leute demotiviert? Und wenn ja, was können wir machen, dass wir das ändern können?
Ich glaube, das Militär macht gute Ausbildungen. Aber die allerbeste Ausbildung im Militär ist die Praxis. Die ist in Sachen Führung unübertroffen und ungeheuer wertvoll, gerade weil sie ernsthaft betrieben wird und weil sie immer so schwierig ist, weil man immer Hindernisse hat, logistisch, zeitlich, Verfügbarkeit von Dingen.
Wenn sich jetzt bei dir jemand bewirbt, schaust du darauf, er oder sie in ihrem CV drin hat, dass sie Militär gemacht hat oder gar Militärkarriere gemacht hat? Herzlich willkommen zum Podcast der Schweizer Armee. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber des Podcasts. Heute habe ich einen ganz interessanten und spannenden Gast bei mir. Er ist erfolgreicher Unternehmer, kommt aus Zürich, hat 5 Kinder und er ist der älteste Bataillonskommandant der Schweizer Armee. Herzlich willkommen, Christoph Hüllimann.
Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
Wie kommt es, dass man mit erst 46 Jahren Bataillonskommandant wird, also 10 Jahre später als alle anderen?
Nun, das hat sich durch meine militärische Karriere ein bisschen durchgezogen. Ich ging nach der Rekrutenschule in eine Musikschule, anstatt wie andere direkt in die Unteroffiziersschule. So konnte ich während meines Studiums nur Unteroffiziersschule und Offiziersschule machen und musste erst mit 26 den Zugführer abverdienen und kam erst dann in die Wiederholungskurse, um Kompaniekommandant zu werden, wurde erst mit 30 Kompaniekommandant. Auch da war ich schon in einem älter als meine Kameraden. Und im dritten Wiederholungskurs, wo das Thema Weitermachen kam und ich gerne weitergemacht hätte, war ich beruflich und familiär in einer Situation, wo ich zu Hause unentbehrlich war. Meine Frau, wir hatten 2 kleine Kinder, meine Frau war schwanger mit den Zwillingen und unsere Firma Zahnarztzentrum.ch war noch klein und es gab da viele Probleme, die man lösen musste. Es wäre nicht drin gelegen. Ich arbeite mit meiner Frau seit 20 Jahren. Sie hat mir dann nahegelegt, auf eine weitere militärische Karriere zu verzichten. Und das habe ich dann sehr schweren Herzens dann doch gemacht und habe mehrere Jahre dann nur noch Reserve gemacht in so Bataillonsstäben, so 10 Diensttage pro Jahr. Und in meinem letzten Reserveeinsatz, in dem Jahr, wo ich 42 wurde, es war schön, es war ein WK dieses Bataillons auf den Sentisalpen mit viel Schnee. Wir haben viel geschossen, das war ganz toll. Da ist in mir nochmal dieser Wunsch erwacht, es doch nochmal zu versuchen. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und da war die Situation eine andere. Es war dann eher möglich und zum Glück wollten meine Vorgesetzten mich auch immer noch weitermachen lassen. Und so habe ich dann doch noch mein Glück spät gefunden.
Aber was hat dich dann schlussendlich wirklich motiviert? Was war deine innere Motivation? Weil du hättest ja auch sagen können, jetzt bin ich 42, jetzt mache ich nicht da noch Bataillonskommandant, Stellvertreter und so weiter. Was ist deine innere Motivation?
Ich kann sie nicht erklären. Ich bin einfach angefressen vom Militärdienst.
Also du bist ein Fan?
Absolut.
Und warst du schon seit Kind ein Militärfan? Oder was hat es ausgelöst, dass du ein Angefressener wurdest?
Ich war nicht schon als Kind Militärfan. Nein, ich ging ohne große Ideen in die Rekrutenschule und wurde dort angesteckt vom Virus Militär.
Und was hat dir so gefallen?
Es hat mir die Ernsthaftigkeit sehr gut gefallen, dass man wirklich eine militärische, ich war Füsilier, also diese militärische Ausbildung auf den militärischen Kampf, auf die Auseinandersetzung, das wurde sehr nahezu kompromisslos eigentlich gelebt, aber auch sehr menschlich gleichzeitig vermittelt. Ich habe auch unsere Kompanie, die Rekrutenkompanie und die Schule als sehr gut organisierte, gut geölte Maschine da erlebt, mit dem Feldwebel, dem Furier, der Verpflegung, den Transporten, der Munition. Ich erlebte wirklich eine gut funktionierende Rekrutenkompanie. Und das Teil davon zu sein und vielleicht sogar noch eine Kaderlaufbahn da drin auszuüben, eine Kaderfunktion auszuüben, das hat mich stark dann gereizt.
Ja, du hast 5 Kinder, du hast mehrere Unternehmungen und trotzdem nimmst du das auf dich, dass du pro Jahr, wie viel Zeit brauchst du als Bataillonkommandant?
Alles in allem sind es sicher 6 Wochen pro Jahr.
Was waren so die Highlights für dich jetzt? Du hast gesagt, du bist Fan von der Armee. Was waren für dich die Highlights bis zum heutigen Tag in der Armee?
In all den Jahren ist immer das Highlight, dass man als militärischer Verband immer vor große Probleme gestellt wird, die man lösen muss. Die Armee bringt es immer fertig, freiwillig, aber manchmal auch, glaube ich, unabsichtlich, einem an den Fuß von Bergen zu setzen. Die Armee gibt einem Steigeisen und sagt, jetzt müsst ihr da hoch. Und dann hat jeder im Verband, also der Untergebene und aber alle, auch die Mannschaft, aber auch die Kader, haben wie so eine Funktion zu erfüllen. Und dann gibt es nachher den Verbandserfolg. Und es gibt dazwischen auch oft Misserfolge, da kann man wieder, sich wieder aufrappeln, man ist dann mal, fällt dann mal kurz in ein Loch und kommt dann wieder. Es sind extreme Gefühle der Performance-Versagensängste hat man. Man hat Befriedigung und Freude, wenn etwas geschafft ist. Man hat Glücksmomente und man hat Momente der Verzweiflung. Es ist ein sehr intensives Leben immer im Truppendienst.
Das gefällt dir?
Das gefällt mir, ja.
Du hast aber auch ein intensives Leben im Zivilen, habe ich den Eindruck. Ich habe gesagt, 5 Kinder, mehrere Unternehmungen. Wie konntest du profitieren von dem, was du in der Armee gelernt hast, vom Soldat, Unteroffizier bis hin zum Bataillonskommandant, dass du auch im Zivilen brauchen kannst, in deiner Unternehmung? Du hast ein Zahnarztzentrum und noch andere Sachen.
Ich glaube, das Militär, also im Truppendienst hat man eine sehr gute Kultur einerseits der Kommunikation und andererseits der maximalen Ausnutzung der Ressourcen, Zeit und Material. Die Kommunikation, im Militär hat man stehende Anleitungen, schriftliche Reglemente, wie man etwas zu tun hat. Das erleichtert die Arbeit. Der Unteroffizier muss sich nicht jeder neu überlegen, wie funktioniert das Sturmgewehr und wie bringt man es am besten dem Soldaten bei, sondern das ist irgendwo festgelegt, auf eine gute Art, es wird sogar weiterentwickelt. Das hält einmal die gedankliche Arbeit frei für anderes. Andererseits hat man auch das Rapportwesen, wo man sich für jede Stufe überlegt, man sich, wie viel Vorlauf braucht die. Auf Stufe Kompanie sind das vielleicht 2 Tage, auf Stufe Zug ist es vielleicht 1-2 Tage, auf Stufe Bataillon sind es vielleicht 1-2 Wochen. Und da wird eigentlich an Rapporten sollte das Wesentliche übermittelt und klar befohlen werden und es sollten alle Pendenzen und Fragen geklärt sein. Möglichst in einem Dialog, aber möglichst so, dass der Chef eigentlich sich schon überlegt hat, was er sagen will und was Missverständnisse sein könnten. Es ist wirklich ein Nebeneinander von geplanten Meetings, Kontrollen vor Ort und Korrektur und auch von stehenden schriftlichen Weisungen, die machen, dass es im Idealfall so richtig flutscht. Und das habe ich in all meinen Firmen probiert, so einzuführen.
So, und jetzt aber so danach, dass du alles reglementiert hast wie in deinen Unternehmungen, wie du es jetzt erzählt, ist das wirklich so? Weil es erstaunt mich, weil du hast im Vorgespräch hast du gesagt, du selber hast Subordinationsprobleme.
Ja, das stimmt. Das ist wahr. Und im Militär habe ich die nicht. Weil ich verstehe, die Weisungen, die sind sinnvoll, die Befehle machen Sinn. Die Vorgesetzten haben auch das richtige Gespür, wo sie Hinweise geben und wo sie sich zurückhalten. Das ist ein sehr gut austariertes System. Natürlich gelingt das nicht immer ideal. Es gelingt sicher auch mir in meinen Firmen und auch im Truppendienst nicht immer ideal. Aber ich glaube, gute Vorschriften setzen Denkkraft, sparen Denkkraft, die am anderen Ort umso mehr dann eingesetzt werden kann.
Ja, und das versuchst du oder machst du auch in deinen Unternehmungen. Das heißt, du machst Regeln, die aber von deinen Mitarbeitern verstanden werden sollen. Du hast vorher die Sinnhaftigkeit angetönt. Wie wichtig ist dir die Sinnhaftigkeit bzw. dieses übermittelte Sinnhaftigkeit für deine Unterstellten oder Mitarbeiter?
Ich glaube, das ist essentiell und das ist wirklich ein weiterer Punkt, den man im Militär, im Truppendienst immer hat. Man ist immer sehr ernsthaft bei der Sache und man richtet sich aus an dieser militärischen Ausbildung. Und das kann man im Betrieb auch immer machen. Es gibt immer eine Hauptsache, dafür sind wir da. Sei es als Dentalassistentin, dass ich meinem Zahnarzt die richtigen Instrumente reiche und vorbereite. Sei es als Zahnarzt, dass ich mit dem Patienten das Richtige für ihn herausfinde und die richtige Behandlung mache. Und das muss im Mittelpunkt stehen. Dieser eigentliche Betrieb ist der Mittelpunkt und das einzig Relevante an einer Unternehmung. Und alles Verwaltung, alles rundherum hat nur eine dienende Funktion und soll nur diesem Betrieb nützen. Und wenn es diesem Betrieb nichts nützt, muss es weggehen. Der Sinn ist eigentlich immer der eigentliche Kernbetrieb. Das geht im Alltag recht oft vergessen. Auch im Militär, aber auch im Zivilen. Man muss immer wieder sich zurückbesinnen, was ist wirklich wesentlich und dann alles daran setzen, dass das maximal Erfolg haben kann.
Ja. Wie siehst du es zum Beispiel, du hast die Kommunikation angesprochen. Jetzt im Militär haben wir den 5-Punkte-Befehl. Nutzt du diesen auch im Zivilen? Weil es ist ja auch dort, für mich ist die Absicht der 2. Punkt der wichtigste und dort ist ja eigentlich die Sinnvermittlung drin. Also nutzt du das auch im Zivilen? Befiehlst du mit 5-Punkte-Befehl deine Mitarbeitenden?
Nein, das tue ich nicht.
Wie machst du es?
Also in meinen Betrieben haben wir selten völlig neue Situationen. Das war bei Corona so. Da ist eine Orientierung sinnhaft. In vielen anderen Fällen verzichtet man darauf. Vielleicht manchmal zu Unrecht. Du bringst mich gerade auf eine gute Idee. Ich sollte es mehr nutzen. Danke.
Also, was hast du sonst noch profitiert von der Armee? Hast du mehr? Also du hast ja auch studiert, du hast die HSG gemacht in St. Gallen. Jetzt, was war für dich, für deinen heutigen Erfolg, hat mehr Bedeutung gehabt? Oder was wichtiger? Die militärische Ausbildung, diejenige an der HSG oder ist das die Kombination aus beiden?
Nichts von beidem, sondern die militärische Praxis hatte die größte Bedeutung. Ich glaube, das Militär macht gute Ausbildungen, aber die allerbeste Ausbildung im Militär ist die Praxis. Die ist in Sachen Führung unübertroffen und ungeheuer wertvoll, gerade weil sie ernsthaft betrieben wird und weil sie immer so schwierig ist, weil man immer Hindernisse hat, logistisch, zeitlich, Verfügbarkeit von Dingen. Gerade darum ist es so wertvoll. Da lernt man zu priorisieren, gut zu planen und die Mittel so zum maximalen Gewinn einzusetzen.
Wie sieht es aus mit der Menschenführung, mit dem Leadership? Was hast du dort auch so profitiert für das Zivile? Motivieren von Menschen? Wie sieht es da aus?
Ja, da habe ich sicher viel profitieren dürfen. Ich habe viele Menschen geführt im Militär und ich wurde selbst durch viele verschiedene Menschen ebenfalls geführt. Ich hatte fast immer großes Glück mit meinen Vorgesetzten und auch mit meinen Untergebenen. Das hat immer recht gut geklappt. Ich glaube, der Kern ist wirklich die Klarheit der Aufgabe, dass man versteht, worum es geht und das auch klar erklären kann. Dann kommt viel anderes nachher von alleine. Das andere ist natürlich, wenn es Friktionen gibt und schwierige Situationen, kann man auch das erklären und muss auch mit eigenem Beispiel vorangehen. Das hat man auch aus dem Militär gelernt.
Wie würdest du Führung definieren?
Ja, Führung ist das, ich glaube, gemäß Dienstreglement ist es, glaube ich, dass das Einwirken auf den Untergebenen, damit er das macht, was der Vorgesetzte will.
Und wie stellst du das sicher? Dass die Mitarbeitenden oder die Unterstellten in der Armee das machen, was du willst?
Das hat mehrere Komponenten. Sicher auf Kaderstufe ist die Selektion dieser Leute eine ganz wichtige Aufgabe. Es gibt Leute, die eignen sich mehr, andere weniger. In der Mannschaft hat man die Soldaten, die man hat. Heutzutage mit dem Zivildienst kann man sagen, die, die da sind, sind eigentlich auch freiwillig. Ich glaube wieder, es geht darum, dass man sich als Vorgesetzter gut überlegt, dass man einen guten Plan hat, wie man es machen will, dass man sich gut vorbereitet und sich die Aufgabe richtig durchdringt, dass man sie klar befiehlt und dass man auch vor Ort ist. Das ist auch eine militärische Kultur, dass der Chef nicht im Büro ist und sich die Fortschritte melden lässt, sondern dass er eben auch oftmals selbst vor Ort ist und schaut, wie die Befehle umgesetzt werden und ob er oftmals ob er Dinge nicht richtig bedacht, dann sieht man es auf dem Felde und kann da noch helfen.
Du hast im Vorgespräch etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, man kann Menschen nicht motivieren.
Ja, das ist ein Grundsatz, den ich eigentlich habe. In unseren Firmen, aber wahrscheinlich überhaupt im Leben, für die Aufgaben, für die man antritt, da muss man eigentlich motiviert sein. Die meisten sind das auch. Als Vorgesetzte hört man viel, dass sich die Leute den Kopf zerbrechen über Motivation. In Tat und Wahrheit glaube ich, man kann Leute nicht motivieren. Was aber sehr gut funktioniert, ist Demotivation. Oftmals überlegt, mit den besten motivationalen Absichten betreibt man Demotivation. Man greift zu viel ein, man ist unklar, man hält an einer schlechten Idee fest und will gar nicht hören, warum es bessere gäbe. Das ist demotivational. Wenn man nur mit dem aufhören würde, wäre schon vieles gewonnen.
Also, wenn ich es richtig verstehe, sagst du, grundsätzlich sind die Menschen motiviert, wenn sie eine Arbeit annehmen, und sie werden dann im Laufe der Zeit demotiviert durch mangelnde Führung.
Wenn es schlecht geht, nicht durch mangelnde Führung, vielleicht durch Fehler in der Führung und Fehler in der Organisation. Wenn ehemals motivierte Mitarbeiter plötzlich demotiviert sind, dann muss man gut hinhören. Dann ist Demotivation am Werk.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was du als Unternehmer, wie du profitiert hast von der Armee. Wir haben eine Milizarmee. Inwieweit kann die Armee vom Zivilen profitieren?
Ich glaube, man kann es im Zivilen auch beobachten. Ich glaube, es ist oftmals die Tendenz, die Verwaltung aufzublähen und viele Mitarbeiter in der Verwaltung zu haben, welche sich informieren wollen, was im Betrieb geschieht, welche Vorschriften erlassen wollen, ohne dass sie wirklich vor Ort sich vergewissern über die Sinnhaftigkeit. Das ist eine Tendenz, die in vielen Firmen, auch in kleinen Firmen, vorhanden ist. Die Leute verlieren mit der Zeit den Hauptauftrag, den Kern ihres Betriebs aus den Augen, oder sie verfolgen nicht zweckmäßige Wege zu ihrer Erreichung. Da muss man immer wieder als Chef darüber schauen und wieder ausrichten und wieder ein bisschen zurechtstutzen, dass die betrieblichen Kräfte wieder frei sind und optimal wirken können. Eine gute Verwaltung ist nicht nur eine, die nicht stört, sondern sie hilft auch. Es gibt ja effektiv Dinge, die Verwaltung machen muss. Feriengesuche, Krankheitstage, materielle Bereitschaft, Einsatzplanung. Es gibt schon, Verwaltung ist notwendig, aber sie muss auf den Betrieb ausgerichtet sein. Ich erlebe im Militär im Moment eine Verwaltung, die sehr viele Informationen sammelt von den truppendienstleistenden Verbänden, die sehr viele IT-Systeme parallel unterhält. Und gleichzeitig höre ich, es fehle das Geld für die Beschaffung von Ausrüstung und Bewaffnung. Wahrscheinlich könnte man da an Effizienz massiv zulegen.
Du hast das ja auch etwas kritisiert in zwei Artikeln, die erschienen sind von dir. Einer in der Neuen Zürcher Zeitung und einer im Schweizer Monat, wo du eben diese Bürokratisierung auch ansprichst. Vielleicht trotzdem noch einmal etwas genauer. Was sind die Probleme oder wo siehst du die Lösungen, gegen dieses Bürokratisierungsproblem anzugehen?
Die Lösung ist, dass die zuständigen Chefs sich wirklich überlegen, was sie brauchen an Information und wo sie diese am einfachsten herkriegen. Wenn sie das ihren Stäben überlassen, wird das immer ein bisschen aus dem Ruder laufen.
Also wieder sich zu selber mal bewusst werden, was brauche ich überhaupt für Informationen?
Ja.
Und wie schaffst du das bei dir in der Unternehmung? Weil die sind auch gross und du hast mehrere Unternehmungen. Also ich stelle mir das auch nicht ganz einfach vor.
Das ist es auch nicht. Es ist in meinen Unternehmungen sicher nicht alles perfekt. Das ist ja klar. Ich habe halt gelernt, aus dem Militär genau hinzuschauen, Fragen zu stellen und dann einfache Lösungen auch durchzusetzen. Weil es gibt immer auch Leute, nur wenige, aber denen gefällt es eigentlich, wenn es ein bisschen ineffizient ist. Und es ist manchmal bequemer, im Büro zu bleiben, als nach draußen zu gehen. Da muss man wieder durchsetzen.
Also du forderst eigentlich Chefs, die nach draußen gehen, die zu ihren Leuten gehen.
Genau.
Und vielleicht noch einmal zurückzukommen. Ich habe es gesagt, du bist der älteste Bataillonskommandant in der Schweizer Armee. Gab es da besondere Herausforderungen? Du warst 10 Jahre älter als deine Kameraden. Etwas später dazugekommen, gab es besondere Herausforderungen, dass du eben etwas älter warst als die anderen?
Selbstverständlich war bei mir das militärische Wissen nicht immer auf dem neuesten Stand. Zum Glück hatte ich aber immer Kameraden, die auf dem neuesten Stand waren und die mir da aushelfen konnten.
Also du hast das Wissen von den anderen abgeholt.
Ja.
Wie wichtig ist das auch in deinen Unternehmungen für dich, dass man das Wissen von seinen Mitarbeitern abholt? Also ich habe oftmals das Gefühl, es gibt viele Chefs, die haben das Gefühl, sie müssen alles wissen, sie müssen alles allein entscheiden. Wie ist das bei dir?
Selbstverständlich ist es der Schlüssel zum Erfolg, das Wissen dort zu holen, wo es ist. Und es ist zum Teil teilweise auch bei den Mitarbeitern nicht bei allen, aber es gibt auf jeder Stufe gewisse Mitarbeiter, die sind so gut in ihrer Funktion, dass wenn man die fragt, wie sie es machen, kann man daraus ein Reglement schreiben, das für alle verbindlich gilt.
Was hattest du wir haben jetzt die Herausforderungen angesprochen, aber gab es auch Vorteile, dass du mehr Lebenserfahrung mitgebracht hast als deine Kameraden?
Ich habe sicher schon vielleicht ein bisschen mehr erlebt und konnte darum mit gewissen Herausforderungen gelassener umgehen, als wenn ich 15 Jahre jünger gewesen wäre.
Ja, ein Beispiel?
In meiner Zeit als Bataillonskommandant fielen 2 Wiederholungskurse, die unter Voll-Corona-Regime geleistet wurden, wo man einen Monat vor dem Wiederholungskurs befohlen wurde, es gäbe keinen Wochenendurlaub, es gäbe keinen kleinen Ausgang, man sei kaserniert während 4 Wochen. Das waren 2-mal wirklich harte Zeiten, auch diese Nachricht zu erhalten. Ich habe dann probiert, an höheren Stellen auf Lockerung zu erwirken. Das ist mir nicht gelungen. Ich musste es dann ertragen, wie die Leute. Das war psychologisch wirklich hart.
In welchem Zusammenhang? Also wie war das hart? Kannst du Beispiel? Also erzähle eine Geschichte vielleicht dazu. Also wie bist du mit dem umgegangen?
Ich glaube, die Corona-Bedingungen waren wirklich sehr hart für den Wehrmann. Nicht nur kommt er nicht nach Hause und nicht in den Ausgang. Es gab auch strenge Auflagen in den Kantonamenten mit Abstand und Maskenpflicht. Es gab immer wieder Corona-Tests und im vorletzten Wiederholungskurs wurden positiv Getestete, mussten sogar in so Internierungslager an andere Orte der Schweiz verfrachtet werden. Man wusste dann gar nicht, wo die Leute sind. Es wurde sogar wären sie gegen Dienst, gegen WKMde positiv gewesen, hätten sie in diesen Lagern sogar bis über das WKMde hinaus bleiben müssen. Das waren sehr harte Momente, wo ich probiert habe, mit meinen unterstellten Kommandanten wirklich diese Härten abzufedern. Das brauchte den gesamten Einsatz an Kreativität und Engagement.
Man spürt, du bist ein Fan, ein Militärfan. Wieso bist du eigentlich nicht Berufsoffizier geworden?
Das ist eine gute Frage. Es hat sich nicht so ergeben.
Aber hast du es nicht bereut bis heute, dass du nicht diesen Berufsoffiziersweg eingeschlagen hast? Ich meine, du hast eine super erfolgreiche Karriere gemacht, auch sonst.
Ich glaube, ich hatte wirklich den Drang, Unternehmer zu sein. Das hatte ich, das spürte ich dann während meinen ersten zwei Jahren als Angestellter und habe diesen Schritt darum schon mit 28 getan, zusammen mit meiner Frau, die bis heute, ich arbeite jeden Tag mit meiner Frau, ich habe nur das Militär für mich alleine. Sonst arbeite ich jeden Tag mit meiner Frau. Nein, ich habe diesen Schritt nie bereut. Das ist für mich das Umfeld, wo ich meine Stärken ausleben kann.
Wir haben es am Anfang gesagt, du hast auch fünf Kinder, die sind jetzt im Alter zwischen 18 und
10.
18 und 10. Also der Älteste ist ein Sohn.
Ja.
Der war bereits am Orientierungstag, gehst du davon aus? Ja. Oder geht jetzt dann? Ja. War am Orientierungstag. Wie motivierst du deine Kinder? Oder du hast gesagt, man kann Leute nicht motivieren, aber was, wenn sie dich fragen, heute ist es ja freiwillig, die Armee. Und wenn jetzt deine Kinder dich fragen, sei es die Jungen oder die Mädchen, Papa, wieso sollen wir in die Armee gehen? Was sagst du ihnen?
Ich sage ihnen, sie sollen sich selbst ein Bild machen. Es ist eine Pflicht, es steht immer noch in der Verfassung, es ist eine Pflicht, also man muss es machen, außer man habe Gewissenskonflikte, was man vielleicht haben kann. Ich motiviere sie, ich glaube, ich probiere sie nicht für die Armee zu motivieren, denn das käme sicher schief hinaus. Sie haben sicher alle meine Kinder mitgekriegt, wie motiviert ich bin, wie viel Freude ich habe vor der Dienstleistung, wenn ich schon Tage vorher meine Dinge packe und mich freue zu gehen. Und wenn ich dann glücklich nach Hause komme am Wochenende oder nach der Dienstleistung, das haben sie sicher alle mitgekriegt, mit welcher Freude ich das mache. Und das hat wahrscheinlich ein bisschen abgefärbt.
Und du weißt du schon, dein Sohn, was wird er machen?
Nein, er hat die Rekrutierung verschoben, um noch sportlich noch besser zu werden, dass er noch mehr wählen kann.
Okay. Wie sieht deine Zukunft aus in der Armee? Du hast jetzt deinen letzten Wiederholungskurs absolviert, glaube ich, im August. Ja. Wie geht es jetzt weiter?
Das weiß ich noch nicht. Ich helfe jetzt im nächsten Jahr meinem Divisionskommandanten bei der Organisation von Mittagessen mit Wirtschaftsführern, um die Sinnhaftigkeit der militärischen Weiterausbildung dort rüberzubringen.
Was willst du ihnen dort sagen, diesen Wirtschaftsvertretern?
Mein Chef wird dort reden, ich organisiere bloß die Treffen.
Und wenn jetzt du ein Treffen machen könntest, was würdest du ihnen sagen?
Es ist eine einzigartige Gelegenheit, schon früh Führungserfahrung zu sammeln und eben immer unter schwierigen Bedingungen, immer mit Problemen, wo man mit Priorisierung und Planung und großem Engagement eigentlich aufbieten muss, um die Probleme zu meistern. Das war für mich eine unglaubliche Sache.
Du hast am Anfang etwas noch haben wir von der Selektion noch gesprochen, die Wichtigkeit der Selektion. Wenn sich jetzt bei dir jemand bewirbt, schaust du darauf, ob er in ihrem CV drin hat, dass sie Militär gemacht hat oder er Militär oder sogar Militärkarriere gemacht hat?
Es ist sicher ein Plus, wenn jemand Militärdienst geleistet hat, der die gesundheitlichen Voraussetzungen dafür hat. Ich glaube, diese Entbehrungen, die man auch als Soldat ertragen muss, dieser Einsatz für den Verband, das ist ein Charaktertest, der viel aussagt über eine Person.
Wir haben heute etwa einen Teil unserer Jungen, die machen den Zivildienst. Siehst du das als ein Problem an?
Es ist ein Problem für die Armee. Selbstverständlich ist es ein großes Problem. Es führt dazu, dass die Motivierten immer noch Militärdienst leisten, ein Teil der weniger Leistungsbereiten nicht. Das bedeutet, dass wir proportional nahezu Vollbestand haben an Kadern in unseren Infanteriebataillonen, aber weniger als die Hälfte der Soldaten. Das ist ein Problem für den Truppendienst. Es führt dazu, dass Zugführer vielleicht Züge befehlen mit 8 Soldaten und vielleicht 8 Wachtmeistern. Es führt dazu, dass Offiziere beschäftigt werden mit dem Abfassen von Tagesbefehlen, den ganzen Wiederholungskurs lang, dass Unteroffiziere auf die Wache gehen müssen. Und es führt natürlich dazu, dass die Soldaten, die einrücken, fühlen sich als Verlierer, denn wo sind denn all die anderen?
Also wir haben zu Beginn des Gesprächs, hast du gesagt, dass Menschen nicht motiviert werden können, sondern vor allem demotiviert werden. Ist das jetzt bei der Armee das Gleiche? Ist es deshalb der Grund, dass doch recht viele junge Männer sich gegen die Armee und für den Zivildienst entscheiden? Hat die Armee diese jungen Leute demotiviert? Und wenn ja, was können wir machen, dass wir das ändern können?
Das glaube ich nicht. Ich denke, wenn die Leute kein Geld brauchen würden, käme auch kaum mehr jemand in meinen Firmen arbeiten, obwohl ich denke, dass wir sehr gute Arbeitsbedingungen haben, auch außerhalb der Saläre. Aber wenn sie dann da sind, treffen sie eine aktive Wahl, hier bei uns mitzuarbeiten, dann sind sie prinzipiell motiviert. So ist es auch bei der Armee. Ich denke, die Leute, die Militärdienst leisten, die wollen eine Armee antreffen, die ernsthaft ist, die wirklich mit dem Ausbildungsziel der Kriegsbereitschaft ausbildet. Sie wollen gefordert werden im militärischen Sinn. Ich glaube, wenn die Armee sich verbiegt und probiert, es bequemer zu machen, ich glaube, da geht sie auf den Holzweg und vergrault noch die sehr Leistungsbereiten. Diese faktische Wahlmöglichkeit zwischen Zivildienst und Militärdienst führt dazu, dass ein Teil sich einfach abmeldet. Das geht natürlich nicht.
Habe ich das richtig verstanden? Die Armee muss sich wieder auf ihre raison d'être konzentrieren und nicht versuchen, sich anzupassen an den gesellschaftlichen Druck, sondern wirklich sich auf die raison d'être. Und das ist die Verteidigung.
Ja, genau.
Dann findest du sicher auch den neuen Slogan, die Schweizer Armee verteidigt, die der Chef der Armee jetzt eingeführt hat, gut.
Er spricht mir aus dem Herzen.
Sehr gut. Und aus dem Herzen, hast du gesagt, spricht er dir. Er hat auch 4 Werte definiert: Stolz, Kameradschaft, Disziplin und Kompetenz. Welche dieser Werte passt am besten zu dir und warum?
Ich glaube, all diese Werte sind sehr gute Werte und sie sind Werte, die wir alle so unterschreiben könnten, die aber im Alltag oder im Eifer des Gefechts, wie man militärisch sagen könnte, die man leicht aus den Augen verliert. Es ist immer wieder schön, sich an so Zielen wieder zu orientieren und zurückzubesinnen. Das tut einem im Leben immer wieder gut.
Schauen wir noch einmal ganz kurz zurück. Wann warst du in die Offiziersschule gegangen?
Es war 1997 im Repistal.
1997. Also das sind jetzt 26 Jahre dazwischen. Wie hat sich der Christoph Hürlimann in dieser Zeit verändert oder vom Führungsstil her? Was hat sich geändert? Hast du neue Ideen gewonnen in diesen 26 Jahren, sei es als Militär, der Karriere gemacht hat, oder als Unternehmer?
Selbstverständlich habe ich viel dazugelernt. Ich glaube, gleich geblieben ist meine Passion für das Militärische und meine Passion für das Führen und Organisieren. Dann hat man viel dazugelernt über Menschen, man hat über Führungstechnik, über anderes, aber der Kern ist wohl die Begeisterung und die Passion für die Dinge, die ich tue, die sind noch gleich.
Ja, und wenn du jetzt zurückgehen würdest, du würdest den Christoph Hürlimann treffen, der jetzt gerade in die Offiziersschule einrückt, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde ihm sagen, bleib dabei, mach Schritt für Schritt.
Du bereust in diesem Sinne nichts?
Nein.
Kommen wir zur letzten Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Wenn du einen Wunsch frei hättest an den Chef der Armee, welcher wäre es?
Es wäre mein Wunsch, dass er die Probleme, welche die Armee hat, dass er sie noch mehr beim Namen nennt und sie noch mehr den Entscheidungsträgern in der Bundesversammlung noch mehr darlegt.
Und welche Probleme sind das?
Wir haben Bestandesprobleme, wir haben Ausrüstungsprobleme und wir haben Probleme der Überladung der Armee mit militärfremden Wünschen und Aufträgen.
Herzlichen Dank.
Danke dir, Matthias.
Herzlichen Dank, dass du gekommen bist und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, sei es im Zivilen, aber natürlich auch auf deinem weiteren militärischen Werdegang. Herzlichen Dank.